Hier spricht das National-Revolutionäre Radio vom Dritten Weg.
Unser heutiger Vortragender gehört zu den Zeitzeugen, wie sich das bei den Zeitzeugenvorträgen gehört, und gehört zu einer Generation, zu jenen, man möchte fast sagen, verworrenen Jugendlichen, die sich mit 17 Jahren freiwillig zur Fahne gemeldet haben, freiwillig zur Waffe gemeldet haben, um das im Untergang stehende Reich ihre Pflicht einfach zu tun und dort noch mit der Waffe in der Hand das Vaterland zu verteidigen. Und Richard Neubrech hat sich mit 17 Jahren 1944, als er gerade der Hitlerjugend entwachsen war, freiwillig zur Waffen-SS gemeldet.
Mit 15 Jahren habe ich mich freiwillig gemeldet.
Ich korrigiere, er hat sich mit 15 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet und ist mit 17 eingezogen worden. Von daher bleibt mir nur noch, ihm jetzt das Wort zu übergeben, und wir freuen uns auf einen interessanten Zeitzeugenbericht.
Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, ich bin als Gast von Kaiserslautern aus hierher gereist, um Ihnen über meine Jugendzeit zu berichten. Um eine Jugendzeit überhaupt zu verstehen, muss man sich an die Zeit erinnern, gedanklich, die damals in Deutschland geherrscht hat. Im Jahr 1927, das war mein Geburtsjahr, hat Deutschland große Not gelitten. Die Nachwehen der Inflation von 1923 waren noch nicht beseitigt. Die Reparationskosten an die Siegermächte des Ersten Weltkrieges konnten nicht bezahlt werden. 7,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland warteten auf ihr Arbeitslosengeld, erhielten es zum Teil nur teilweise, zum Teil überhaupt nicht. Dadurch hatten viele Familien müssen Hunger leiden. Und bei uns im linksrheinischen Gebiet wurden die Leute auch noch von den französischen Besatzungstruppen schikaniert. In dieser trostlosen Zeit erblickte ich dann am 30. Oktober in Kaiserslautern als zweiter Sohn des Ehepaares Neubrech das Licht der Welt. Mein Vater war hundertprozentig davon überzeugt, und nicht nur mein Vater, sondern die ganze Verwandtschaft, und ich hatte immerhin 9 Onkels und 9 Tanten mit unzähligen Cousins und Cousinen, die der gleichen Meinung waren, dass es nur einen Mann gibt, der Deutschland aus dieser Misere herausführen konnte. Das war Adolf Hitler. Im Jahre 1929 hat er sich dann zur allgemeinen SS gemeldet. Und seit diesem Zeitpunkt, wo ich ja praktisch noch ein kleines Kind war, habe ich die älteste Erinnerung mitgebracht. Das ist dieses Bild. Das ist ein altes Bild, erkennt man schon an der alten SS-Mütze, die es heute gar nicht mehr gibt oder damals nicht mehr gegeben hat. Und auf der Rückseite war das Lied der SS-Standarte 10, die in Kaiserslautern beheimatet war. Ich habe die Aufnahme, den Aufnahmeschein noch hier vor mir liegen. Am 20.07.1931 trat er dann in die NSDAP ein. Mit seinem Eintritt in die NSDAP wurde ich als 4-Jähriger Angehöriger der Hitlerjugend. Es gab damals keine Geburtsgrenze, keine Altersgrenze. Jedes Mitglied war angenehm, denn die Beiträge brachten ja für die NSDAP Geld ein. So war ich also bei der Hitlerjugend damals schon gut aufgehoben. Ich war auch bei allen älteren Kameraden gut gepflegt. Ich wurde gehätschelt und getätschelt damals. Das war eine wahre Pracht, wo man sich als Kind nur wohlfühlen konnte. 1930 war in Kaiserslautern große Feier. Da haben die Franzosen nämlich das linksrheinische Gebiet geräumt. Im Weiteren war alles normal verlaufen. An jeder SS-Veranstaltung habe ich teilgenommen. Deshalb kann ich sagen, ich habe auch das Treuelied seit dem Alter von 4 Jahren mitgesungen. 1934 rief dann für mich die Pflicht des Schulbesuchs. Am 12. April 1934 war mein erster Schultag. In den Schulen hatte sich bei uns vieles geändert. Zum Beispiel wurde nach 1933 an jedem Schuleingang eine Sandsteintafel angebracht mit der Aufschrift "Denkt an den Schandvertrag von Versailles". Außerdem wurde in jedem Schulhof eine Eiche gepflanzt. Das war die sogenannte Albert-Leo-Schlageder-Eiche. Für die, die nicht wissen, wer Albert-Leo Schlageder war, will ich es kurz erklären. Am 14. Januar 1923 marschierten 5 französische und eine belgische Division ins Ruhrgebiet ein, besetzten alle Hüttenwerke und alle Gruben. Alles, was produziert und gefördert wurde, ging per Eisenbahn ab nach Belgien und nach Frankreich. Es hat sich dann eine gewisse Widerstandsbewegung gegründet. Es gab Widerstandsgruppen, die das sabotierten, zum Beispiel mit Lösen von Eisenbahnschienen, sodass die Züge entgleist sind, mit dem Abkuppeln von Weichenzungen, dass die Züge entgleist sind, dass die Besatzungstruppen natürlich das sich nicht gefallen ließen, war ganz klar. Leider war in der Gruppe von Albert Leo Schlageder ein Mann, genauso wie fast vor 2000 Jahren, damals war es der Judas, 1923 hieß er anders, er hat Albert Leo Schlageder verraten, die Franzosen haben ihn verhaftet und schon am 25. Mai 1923 wurde er in der Gunzheimer Heide bei Düsseldorf in einer Müllhalde erschossen. Es wurde dann in dieser Müllhalde ein Albert-Leo-Schlageder-Denkmal gebaut. Wunderbar, ein rundes Denkmal mit etwa 30 Meter Durchmesser und ein 30 Meter hohes Kreuz. Nach 1945 war es eins von den ersten Sachen, dieses Denkmal zu sprengen. Deshalb können wir dieses Denkmal nicht mehr erreichen. In der Schule lief es verhältnismäßig gut. Ich hatte keine Schwierigkeiten. So gingen die Noten mit sehr sympathischen Lehrern, möchte ich sagen, ganz gut über die Bühne. Es wurden damals allen Hitlerjugendangehörigen, allen alten Jugendangehörigen das goldene HJ-Abzeichen verliehen. Es war 1934. Der Einzige, der von der ganzen Hitlerjugend in Kaiserslautern keines bekam, das war ich, weil ich am 30. Januar noch keine 10 Jahre alt war. Denn mit der Machtübernahme am 30. Januar wurde alles umgegliedert. Das Jungvolk von 10 bis 14 Jahren, die Hitlerjugend von 14 bis 18 Jahren, dann die SA, die SS und andere Verbände wie der NSKK, das Kraftfahrzeugkorps, der NSFK, der NSMK, alles für die Marine, für die Luftwaffe, konnte man dann Mitglied werden. Mein Vater hat sogar über die SS versucht, für mich das goldene HJ-Abzeichen zu bekommen. Es war nicht zu erhalten. Es geschah dann ein kleines Wunder in der jüngsten Vergangenheit. Im Januar vorigen Jahres hielt ich einen Vortrag in Eisenach. Einige Tage später kommt bei mir ein Päckchen an. Ein winzig kleines Päckchen, dass die Post überhaupt transportiert hat, war ein Wunder. Ich habe es geöffnet. In dem Päckchen war ein kleines Kästchen und ein Brief. In dem Brief hieß es folgendermaßen: Sehr geehrter Herr Neubrech, kürzlich konnte ich Ihre Lebensgeschichte im Florenzhaus in Eisenach lauschen. Dort hörte ich, dass Ihnen die Übergabe des goldenen HJ-Abzeichens verweigert wurde. Ihnen, so habe ich es mir herzlich genommen, Ihnen nachträglich eines zu besorgen und Ihnen damit für den ganzen Vortrag und Ihr Lebenswerk zu danken. Wünsche Ihnen viel Freude damit und hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich kann Ihnen versichern, dass dieses goldene HJ-Abzeichen, das ich jetzt zuerst erhalten habe, für mich einen höheren Stellenwert hat, als wenn ich es damals als Kind bekommen hätte. Denn es war für mich der Beweis, dass sich die Kameradschaft, die sich bei uns entwickelt und aufgebaut hat, bis heute noch Bestand hat. Am Ende der vierten Klasse dann erhielt ich einen Brief für meine Eltern. Sie möchten die Schule besuchen. Ich wusste nicht warum, aber als ich wieder nach Hause kam, traf ich ein glückliches Elternpaar, denn vom Lehrer wurden sie gebeten, aufgrund meiner schulischen Leistungen mich in eine Oberschule anzumelden. Alles war glücklich zu Hause, der Einzige, der nicht glücklich war, das war ich. Denn für mich war schon der erste Gedanke, mein einziger, größter und einmaliger Berufswunsch war, Lokomotivführer zu werden. Und für Lokomotivführer zu werden, brauchte ich keine höhere Schule. Ich machte dann die Aufnahmeprüfung, die habe ich leider bestanden. Und so ging ich dann im April 1938 zum ersten Mal in die Kaiserslauterer Oberrealschule. Ich hatte Magenschmerzen auf dem Weg. Ich ging in die Schule und einen Namen, den ich aus der Zeit vor der Machtübernahme noch gut in Erinnerung hatte, es war damals unser Reichskanzler Brüning, der, wie ich in SS-Versammlungen immer wieder erfuhr, nicht der ideale Mann war. So war dann plötzlich mein Klassenleiter in der Oberrealschule ein Professor Dr. Brüning. Das war das zweite Negative. Außerdem war das Benehmen der Professoren so hochgestochen, dass ich mich als Kind als Person fünfter Klasse sah. Ich muss aber noch dazu sagen, es gab einen Mann unter den vielen Professoren, der hieß Paul Münch. Es war unser Professor in Zeichnen und Malen. Er war gleichzeitig Mundartdichter. Das war der einzige Lichtblick in dieser verschrobenen Lehranstalt. Ich ging dorthin mit dem Gedanken, dieses Drama nach Möglichkeit schnell zu beenden. Jede Probearbeit habe ich versaut. Alles habe ich angesetzt, um dort wieder wegzukommen. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, schon nach 3 Monaten erhielt ich ein Bedenklichkeitszeugnis. Ich habe es gestern Abend den Kameraden vorgelegt, sie haben das studiert. Ein Bedenklichkeitszeugnis, das ich mit nicht zunehmenden Leistungen am Ende des Schuljahres von der Oberrealschule ausgestoßen werde. Dieses Zeugnis mit dem Begleitschreiben, es war ungefähr 14 Tage vor den großen Ferien. Wir gingen ja damals nach den Osterferien in die Schule. Das Zeugnis verschwand in einer meiner Schublade. Meine Eltern bekamen es vor den großen Ferien nicht zu sehen. Wir hatten einen wunderbaren Urlaub gemacht in Berlin, in Mecklenburg, kamen wieder nach Hause und jetzt endeten langsam die Schulferien und irgendwann musste ich Farbe bekennen. An einem Abend, als die Familie zusammensaß, das sowieso sehr selten vorkam, habe ich dann allen Mut zusammengenommen und ihnen mitgeteilt, dass ich von der Oberschule weg will. Das Donnerwetter ist ausgeblieben. Meine Mutter ging am ersten Schultag mit mir aufs Schulamt und ich wurde wieder zurückversetzt in die Volksschule. Deshalb ist es damals in meine Schublade verschwundene Bedenklichkeitszeugnis, das normal hätte müssen unterschrieben und zurückgegeben werden, in meinem Besitz geblieben, mitsamt dem Begleitschreiben, das auf der Rückseite noch zu sehen ist. ...1937 war ich dann 10 Jahre alt und wurde wieder Mitglied des Jungvolks. Und zwar trat ich in den Jungvolksspielmannszug ein. Ich musste ein halbes Jahr Probezeit machen. In dieser Probezeit musste ich alle 14 Tage 2 Stunden zur Musikprobe antreten. Und zuerst nach einem halben Jahr wurde ich dann als offizielles Mitglied aufgenommen. Das halbe Jahr hat dann genau gepasst, von 1. November bis zum 1. Mai. Das heißt, am 1. Mai 1938 war dann mein erster Auftritt mit dem Spielmannszuführer. In der Schule hatte ich einen Lehrer namens Grebiel, der sehr machtbesessen war. Er war nicht nur Volksschullehrer, er war auch Lehrer für Klavier und Violine. Er war Leiter des Kirchenchores in einer Kaiserslauterer Kirche. Er war in dieser Kirche auch Organist und außerdem noch Ortsgruppenleiter der NSDAP. Dann kam er während der Zeit der 5. Klasse plötzlich auf die Idee, einen Knabenchor zu gründen. Zu seinem Knabenchor benutzte er natürlich seine Klasse. Und wir waren begeistert, sage ich ehrlich, denn es war einmal was anderes als das normale Leben. Wir traten sogar auf in der Fruchthalle bei uns in der Neuen Eintracht mit Musikzügen der Luftwaffe und der Wehrmacht, sowie dem HJ-Musikzug. So probten wir dann auch für das Weihnachtskonzert, als kurz zuvor unser Lehrer kam und erklärte uns, dass er aus dem Jugendchor einen Jungvolk-Jugendchor gemacht hat. Eine Doppelmitgliedschaft im Jungvolk war nicht erlaubt. Das heißt, ich stand jetzt vor der Wahl, entweder Jugendchor oder Spielmannszug. Da hatte ich mich entschieden für den Jungvolksspielmannszug und hatte kurz vor Weihnachten unserem guten Lehrer erklärt, dass ich aus dem Knabenchor austrete. Dass es ein Schüler seiner Klasse wagt, auf dem von ihm gegründeten Knabenchor auszutreten, war für ihn gar nicht denkbar. Er hat mich dann sofort mit allen möglichen Utnamen beschimpft und beleidigt und hat mich sofort aus dem Übungssaal rausgeschmissen. Mir persönlich tat das nicht weh, aber ich hatte anschließend in der 5. Klasse noch, es war ja nur noch ein Vierteljahr, und in der 6. Klasse unter diesem Mann schwer zu leiden. Ich war nämlich dann in der Klasse der Prügelknabe Nummer 1. Wegen jeder kleinen Vergehen, wegen jedem kleinen Vergehen, erhielt ich eine Prügelstrafe. Aber wie Sie sehen, habe ich auch dieses Jahr mit Prügelstrafen gut überlebt. 1938 war dann in Kaiserslautern der sogenannte Gauparteitag des Westwalls. Genauso wurde 1938 unsere Schule geräumt. Die wurde benutzt zum Ausfanglager für Westwallarbeiter. Die wurden dort aufgenommen, übernächtigten dann dort und wurden an die verschiedenen Baustellen verteilt. Dadurch musste ich in eine andere Schule. Der Schulweg war viermal so lang wie vorher, denn ich musste quer durch die Stadt. Im Herbst 1938 begann das und dann kam ein bestimmtes Datum. Eines schönen Morgens ging ich in die Schule und sah an verschiedenen Schaufenstern die zertrümmerten Scheiben. Die Auslagen waren zum Teil auf dem Bürgersteig verstreut, aber es standen schon SA-Männer bereit, die aufpassten, dass nichts gestohlen wurde. In der Schule fragten wir dann unseren Lehrer, was war denn hier in Kaiserslautern los? Niemand wusste, was hinten und vorne war. Auch unser Lehrer hatte keine Ahnung. Auch mein Vater hatte keine Ahnung, obwohl er bei der SS war. Denn die SS hatte mit dieser Angelegenheit gar nichts zu tun, so wie es heute behauptet wird. Es war eine reine Angelegenheit der SA und Sie wissen auch bestimmt, um was es sich gedreht hat. Der Morgen in die Schule war der 10. November 1938, also der Morgen nach der Kristallnacht. Außer diesen Zerstörungen habe ich nichts mitbekommen, auch nichts mit der Judenverfolgung, die hat mich nicht interessiert. Wer denkt an ein Kind oder wer hat schon ein Kind dafür Verständnis oder verschwendet Gedanken dazu? Das war also für mich vollkommen uninteressant. 1939, wie schon gesagt, war dann der Gauparteitag. Anwesend war der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess, außerdem unser Gauleiter Josef Bürgel, der dann später Statthalter von Wien war. Und außerdem stand auf der Ehrentribüne unser General Lindemann. Es war der General des Infanterieregimentes 118, die in Kaiserslautern stationiert waren. Es war ein unheimlicher Aufmarsch, eine Parade von allen Organisationen und am Schluss eine gesammelte Kundgebung auf unserem Stiftsplatz, wo dann Rudolf Hess die Grüße von Adolf Hitler überbrachte. Schon 14 Tage später hörte ich dann im Radio die Worte, die Ihnen wahrscheinlich alle bekannt sind. Sie hießen, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Das heißt, der Zweite Weltkrieg wurde eingeläutet. Begonnen hat er 3 Tage später. Begonnen hat er zuerst, als uns Frankreich und Großbritannien den Krieg erklärten. Das war eigentlich der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Jetzt stand langsam die Schulentlassung zur Debatte. Die Lehrstelle war Thema. Ich habe mich dann beim Ausbesserungswerk Kaiserslautern beworben auf eine Lehrstelle als Maschinenschlosserlehrling. Dazu musste ich abgeben einen selbstverfassten und selbstgeschriebenen Lebenslauf, eine Geburtsurkunde und einen Nachweis der Mitgliedschaft beim Jungvolk. Die Bedingungen waren alle erfüllt, auch die Vorprüfung habe ich bestanden und erhielt dann ein Schreiben, dass ich als Lehrling angenommen bin. Gleichzeitig wurde mir der Lehrvertrag geschickt zum Unterschreiben von meiner Mutter und mir. Von diesem Lehrvertrag möchte ich Ihnen aber ein paar Worte sagen. Ich habe vor kurzem einen Artikel über Adolf Hitler gelesen, da schreibt ein guter Mann, Adolf Hitler hätte auch den Urlaub der Arbeiter verdoppelt. Ich habe hier die Unterlagen von meinem Urlaub. Da steht mit 14 Jahren 19 Tage und am Schluss mit 19 Jahren noch 7 Tage. 7 Tage Jahresurlaub für einen 19-Jährigen. Also ich wüsste nicht, was da verdoppelt wurde. Dann kam der Tag unserer Schulentlassung. Zum ersten Mal war dieser Tag auch gleichzeitig Tag der Hitlerjugend. Und wir wurden mit der Schulentlassung gleichzeitig vom Jungvolk in die Hitlerjugend übernommen. Dazu erhielt jeder eine Urkunde, ein großes Bild von Adolf Hitler. Und darunter steht, ich verspreche, in der Hitlerjugend alle Zeit meine Pflicht zu erfüllen, in Liebe und Treue zum Führer und der Fahne. Richard Neubrecht wurde heute in die Hitlerjugend übernommen und auf den Führer verpflichtet. Gerxheimer Ortsgruppenleiter. Die Sache mit der Lehrstelle war in Ordnung. Am 13. April 1942 stand ich dann vor dem Verwaltungsgebäude des Reichsbahnausbesserungswerkes, wurde dort mit 40, warum 40, wir waren insgesamt 41, warum diese Zahl zustande kam, weiß ich nicht, mit dem Werkdirektor begrüßt und dann in die Urtümlichkeiten des Werkes eingewiesen. Waschraum, Spindraum, Umkleideraum, Lehrraum, die Lehrwerkstatt selbst. Die Lehrwerkstatt war nicht nur Lehrwerkstatt, sondern da ihr eine Segelfliegerwerkstatt angegliedert war, in der vom Schulkleider bis zum Luxussegler alles gebaut wurde, war die Lehrwerkstatt in Kaiserslautern die HJ Fliegergefolgschaft II. Da ich an der Fliegerei keinerlei Interesse hatte und die Sache freiwillig war, habe ich unserem Lehrmeister mitgeteilt, dass ich also an Fliegerausbildung und Fliegerlagern von der Hitlerjugend kein Interesse habe und an diesen nicht teilnehme. Damit habe ich bei ihm keine Tränen erlockt, im Gegenteil, ich bin bei ihm etwas in Misskredit geraten. Deshalb dauerte es auch nicht lange, dann erhielt ich den lieben blauen Brief. Diesen nehme ich mit nach Hause, übergab ihn meinem Vater und er musste in der Lehrwerkstatt erscheinen. Es hat ein paar Tage gedauert, bis er kam. Dann ging er an mir vorbei, grüßte mich noch, rein zu unserem Lehrmeister, der saß in einer Glaskanzel, damit er die Lehrwerkstatt immer überblicken konnte. Ich sah dann, wie die beiden etwas miteinander sprachen und gleich darauf verließen sie das Meisterzimmer und verschwanden. Der Tag war zu Ende, mein Vater war nicht mehr zu sehen. Mit dem Werkzug, der jeden Tag vom Werk zum Hauptbahnhof fuhr, war er auch nicht zu finden. Als ich nach Hause kam, war er auch nicht da. Und in meinem Hals die Angstgefühle wurden langsam immer schlimmer. Ich hörte ihn dann kommen, er betrat die Wohnung, zog sich aus, redete kein Wort. Wir gingen zu Tisch zum Abendbrot. Jeder Biss blieb mir im Hals stecken, weil ich nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt. Als wir mit dem Essen fertig waren, fragte dann meine Mutter, was war eigentlich im RAW los? Und jetzt kam für mich die erlösende Antwort. Er sagte, eigentlich gar nichts. Ja, sie sagte, es muss doch irgendwas gewesen sein. Ja, sagte er. Ich kam zu dem Meister, dann hat er mir mitgeteilt, dass unser Sohn nur Unfug im Kopf hätte und mit seinem Unfug oft die ganze Lehrwerkstatt ansteckt. Da habe ich zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, vernachlässigt er dabei seine Arbeit? Nein, das eigentlich nicht. Dann wollte er mit ihm zum Schulleiter, um mich dann vom Schulleiter anprangern zu lassen. Als sie jedoch das Büro unseres Schulleiters betraten, das war ein Diplom-Ingenieur Vogelgesang, sprang der hinterm Schreibtisch auf und begrüßte meinen Vater recht herzlich, denn während seiner Inspektorlaufbahn musste er auch Lokführerausbildung machen und ist des Öfters bei meinem Vater mitgefahren, deshalb kannten die sich gut. Nach der freudigen Begrüßung von den beiden ist der Meister sofort wieder verschwunden und mein Vater hat bis lange nach Feierabend mit dem Diplom-Ingenieur zusammengesessen und hat mit ihm gequatscht. Das war der ganze Witz, warum er so spät kam. Mit 14 Jahren schon habe ich versucht, meinen Vater dazu zu bringen, dass er meiner Freiwilligmeldung zustimmt. Aber er hat das konsequent abgelehnt. Ich habe es immer wieder versucht, es war nichts zu machen. Mit 15 Jahren dann habe ich wieder zu sägen begonnen und habe ihm mitgeteilt, dass sich doch bei meiner Einberufung eigentlich gar nichts ändert. Ob ich jetzt freiwillig bin oder ob ich gezogen werde, das geschieht zum selben Datum. Nur mit dem Unterschied, wenn ich mich freiwillig melde, komme ich dorthin, wo ich hin will. Wenn ich gezogen werde, gehe ich dorthin, wo sie mich hinstopfen. Das hat bei ihm geklingelt. Dann ging er mit mir in die Lauderstraße zur SS-Standarte 10. Dort saß ein SS-Hauptsturmführer von der Waffen-SS, der links am Arm und Bein amputiert war. Es war der Kollege, der Kamerad Hugo Witzmann. Wir waren dann später nach dem Krieg gute Freunde, denn er war der Landesvorsitzende von der HIAG Saarland. Also bei diesem guten Hugo Witzmann habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich musste dann zur Musterung. Dazu brauchte ich einen freien Tag, musste das also unserem guten Werkmeister vorlegen. Er hat mir dann noch mitgeteilt, dass er nach Möglichkeit auf diesem Annahmeschein stehen soll, Luftwaffe. Ich habe mich auf gar keine Diskussion eingelassen, weil für mich der Weg sowieso gerade war. Die Musterung lief in Ordnung, ich habe alle Bedingungen zur Aufnahme der Waffen-SS erfüllt, erhielt dann später meinen Annahmeschein. Den Annahmeschein musste ich wieder unserem Meister vorlegen. Und jetzt dachte ich, nachdem er gelesen hatte, angenommen zur Waffen-SS, dass ich bei ihm ganz unten durch bin. Sie werden sich wundern, genau das Gegenteil war der Fall. Der Mann war plötzlich wie umgedreht. Ich konnte mich mit ihm unterhalten über alles Mögliche, auch über familiäre Dinge. Das war vorher gar nicht denkbar. Aber es hatte auch einen Nachteil. Alle Sondereinsätze wurden dann auf mich abgewälzt. Das ging los. Wir machten Feuerwehrausbildung aufgrund der vielen Luftangriffe bei der Werkfeuerwehr. Und von der Feuerwehrleiter, der Herr Willenbacher, kam dann eines Tages zu mir und sagte: Richard, geh mal mit. Dann führte er mich in einen von unseren Spitzbunkern, ganz oben in die höchste Etage. Das war die Lüfteranlage. Im Fall eines Gasangriffes musste das mit der Lüfteranlage der Bunker versorgt werden. Erklärte mir die Anlage, die Unterhaltung, die Prüfung, die Handbedienung, alles. Als er fertig war, habe ich ihn dann gefragt: Ja, Herr Willenbacher, was soll denn das bedeuten? Da sagt er: Hat Ihnen der Herr Lorisch, Ihr Meister, nichts gesagt? Sag ich: Nein. Sagt doch die Verwaltung, und jetzt kommt der Knüller. Die Verwaltung hat an den Lehrmeister geschrieben, er möchte einen verantwortungsbewussten Lehrling zur Verfügung stellen zur Bedienung der Lüfteranlage. Das heißt mit anderen Worten, ich wusste jetzt, wie mich der gute Lehrmeister einschätzte. Das Bedienen der Lüfteranlage war für mich ein Klacks. Kameraden baten mich, auch dort oben in dem Raum teilnehmen zu lassen, bei jedem Fliegerangriff. Das hatte ich zunächst abgelehnt, da ich ja aber für die Notbedienung 6 Mann brauchte, habe ich mir dann doch gedacht später, na lass ich doch hoch. Dann waren wir am Schluss immer 6 Mann oben. Der einzige Nachteil für mich war, ich musste auch nachts raus beim Fliegeralarm und musste die Lüfteranlage besetzen. Dazu erhielt ich einen Bezugsschein mit Dringlichkeitsvermerk für ein neues Fahrrad. Das war zu dieser Zeit schon sehr viel wert. So musste ich dann nachts, jede Nacht raus, wenn es Fliegeralarm gab. Die Zeit, die ich nachts verbrachte, wurde dann während der Tageszeit abgezogen. Es wurde aber nie kontrolliert. Wenn ich für 1 Stunde, 5 Stunden zu Hause geblieben bin, hat auch niemand danach gefragt. So kam dann der Tag, wo es zum ersten Mal Trümmer gab. Ich muss noch dazu sagen, wir bauten, oder das Werk hat, die Feuerwehr hat verlangt, dass im Werk ein Wasserreservoir gebaut wird, weil eventuell Löschwassermangel entstanden wäre. Unser guter Meister hat es fertiggebracht, dass er aus diesem Löschteich ein Schwimmbad gemacht hat. Aber die Genehmigung des Schwimmbades ist nur erfolgt, wenn die Lehrwerkstatt bereit ist, die Erdarbeiten, die nötig waren, auszuüben. In dieser Zeit, wo die Lehrwerkstatt die Erdarbeiten gemacht hat, wurden in der Lehrwerkstatt Damen ausgebildet im Alter von 18 bis 23 Jahren, die dann im Werk die einberufenen Arbeiter ersetzen sollten. Dass zwischen uns und diesen Damen dann bestimmte Kontakte entstanden, war nicht zu vermeiden. Und so saßen dann plötzlich oben bei mir an der Lüfteranlage nicht nur 6 Jungs, sondern auch 6 Mädchen. So paradox, wie es heute klingen mag, aber wir freuten uns regelrecht auf jeden Fliegeralarm, denn es war immer eine gemütliche Runde dort oben. Am 7. Januar 1944 fuhr ich um 11 Uhr morgens etwa mit dem Fahrrad Richtung Werk, um meine Arbeit aufzunehmen. Während der Fahrt unterwegs gab es Fliegeralarm. Das heißt, mein Ziel war jetzt nicht die Lehrwerkstatt, sondern der Bunker. Fröhlich saßen wir dort beisammen und erfuhren erst nach Entwarnung, dass in Kaiserslautern der erste Großangriff stattgefunden hatte. Die Lehrlinge, die aus der Stadt waren, durften sofort das Werk verlassen, um nachzusehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Bei mir zu Hause war es noch, aber bei meiner Tante und bei meinem Onkel, mit dem wir sehr viel Kontakt hatten, war das ein Trümmerhaufen, das Haus war baufällig. Ich erhielt dann 3 Tage Sonderurlaub, um dort zu helfen, noch das, was zu retten war, rauszuholen. Ein Kamerad von der Lehrwerkstatt hat mir sogar dabei geholfen. Wie gesagt, bei meinem Meister war ich gut angesehen. Doch eines Tages wurde mein bester Freund, es war ein Kamerad, Adur Nasshorn von Hochspeyer, zum Meister geordert und ich sah in der Glaskanzel, dass da drin eine heftige Diskussion entstand. Er durfte den Meistersitz wieder verlassen und ohne dass er mit mir in Kontakt kam, wurde ich zum Meister gerufen. Ich kam rein, mein Meister sagte zu mir, du brauchst es gar nicht abzustreiten, du kannst es ruhig gleich zugeben. Der Adur hat auch schon alles eingestanden, das was ihr gemacht habt, ist eine Sauerei. Da sage ich, entschuldigen Sie, Herr Lorisch, aber ich weiß nicht, von was Sie reden. Von der Schreiberei in der Toilette. Und ich kann Ihnen gestehen, ausnahmsweise hatte ich mit dieser Sache nichts zu tun. Ich habe dann mitgeteilt, dass wir nichts mit zu tun hatten, aber er glaubte mir nicht. Raus vom Meister, zusammen mit dem Adur in die Toilette, um zu sehen, was da geschrieben wurde. Und da stand wirklich auf einer Holztrennwand zwischen den Toiletten. Einst kommt der Tag der Rache. Einst, da werden wir frei, schaffender Lehrling, erwache, schlag deinen Meister in zwei. Hätte dieser Spruch ein Jahr früher in der Toilette gestanden, hätte er von mir stammen können. Aber in dieser Zeit, wo das Verhältnis von meinem Meister doch einwandfrei und in Ordnung war, war das doch fehl am Platz. Ich konnte es ihm aber vorher beten, er glaubte es nicht. Und jetzt kam meine Rettung in Form der Einberufung. War 2 oder 3 Tage später. Die Einberufung zu einem bestimmten Tag, der Ihnen auch noch bestimmt in Erinnerung ist. Es war der 6. Juni 1944, der Tag der Invasion. Ich legte die Einberufung dem Meister vor. Er sagte zu mir, ja Richard, dann arbeite noch 1-2 Tage, bis die Papiere alles erledigt sind und dann kannst du zu Hause bleiben. Ich sagte zu ihm, Herr Lorisch, für mich ist die Lehrzeit heute beendet. Dass es ein Fehler war, war mir damals gar nicht bewusst. Aber ich habe am selben Tag noch die Lehrwerkstatt verlassen und nicht mehr betreten. So bin ich dann am 6. Juni 1904.